Jesus hat einen langen Tag hinter sich. Es war Sabbat und er hat morgens in der Synagoge gepredigt und dann einen dämonenbesessenen Menschen geheilt. Und dann mittags ist er nach Haus gegangen mit Petrus und mit Andreas in ihr Haus, dort in Kapernaum. Wir haben letzte Woche das Bild gesehen, das Haus ist gerade die Straße runter von der Synagoge. Und die Schwiegermutter des Petrus war krank. Und wieder hat Jesus gedient, hat Schwiegermutter des Petrus geheilt. Und dann am Abend haben wir gelesen, als die Sonne unterging, als der Sabbat vorüber war, stand plötzlich die ganze Stadt an der Tür. Und Jesus heilte viele. Und er diente den Leidenden und er trieb Dämonen aus. Und es hat wohl bis in die späte Nacht oder vielleicht sogar in die Morgenstunden gedauert. Jesus war ein sehr beschäftigter Mann. Vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Ich denke, die meisten Menschen, wenn man sie fragt, würden sagen, ja, ich habe viel zu tun. Ja, ich bin sehr beschäftigt. Und ich höre von vielen immer wieder, dass es gerade auf der Arbeit immer schlimmer wird. Dass immer weniger Leute immer mehr leisten müssen. Und dann haben wir natürlich diese technischen Errungenschaften, von denen wir geglaubt haben, dass sie unser Leben einfacher machen. So Dinge wie E-Mail und Handys. Und ich möchte diese Dinge nicht mehr missen. Sie haben uns das Leben erleichtert, in vieler Hinsicht, aber in einer anderen Hinsicht, andererseits, sind wir ständig erreichbar geworden, ständig verfügbar geworden. Und unsere Freizeitangebote sind sehr vielfältig, so wie noch nie. Und so haben manche Berufsstress, andere haben Freizeitstress oder beides. Und die Menschen haben sehr viele Erwartungen an uns, oder? Menschen haben viele Erwartungen, so wie die Menschen viele Erwartungen an Jesus herangetragen haben. Und so manch einer wird zu einem Getriebenen und so manch einer brennt aus in dieser Situation. Und ich denke, es gibt hier eine wichtige Lektion, die wir von Jesus lernen können. Obwohl Jesus sehr beschäftigt war und obwohl Jesus oft körperlich wirklich erschöpft war, ich denke nur dran, wie er gepennt hat im Boot, während der Sturm gewütet hat und die Wellen hochgingen um ihn herum. Jesus war vollkommen Mensch, wie auch wir. Obwohl Jesus sehr beschäftigt war, wir sehen Jesus in seinem Wort nie gestresst. Oder nie ausgebrannt, so dass er sagt, ich kann keine Leute mehr sehen. Wir sehen ihn nie gereizt. Und erinnert euch dran, Jesus hat sich selbst entäußert, er hat sich selbst entleert, er hat sich selbst begrenzt. Jesus standen nur dieselben Ressourcen zur Verfügung, oder sagen wir, er hat nur die Ressourcen genützt, die auch uns zur Verfügung stehen als Menschen. Und das zeigt mir, dass es theoretisch zumindest möglich wäre, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Mit dieser Ruhe, mit diesem Frieden, mit dieser Ausgerichtetheit, mit der er durchs Leben gegangen ist. Die Frage, die wir natürlich haben, wie konnte Jesus so leben? Und ich denke, heute haben wir einen richtigen Schlüssel in unseren Versen hier heute Morgen. Seht hier im Vers 35. Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Das war der Schlüssel. Frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Das war eine regelmäßige Gewohnheit im Leben von Jesus. Das war ein Muster in seinem Leben. Wir sehen das immer wieder in den Evangelien. Matthäus 14, nach der Brotvermehrung, heißt es, und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, war er alleine dort. Lukas 5 lesen wir, er zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. In Lukas 6 lesen wir, bevor er die Jünger erwählt hat, hat er die ganze Nacht im Gebet zugebracht. War wahrscheinlich notwendig für die Jünger. Lukas 9, da lesen wir auch, er war für sich alleine und betete. Warum ging Jesus auf den Berg der Verklärung hinauf? Um zu beten, Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Im Garten Gethsemane, die Nacht, bevor er verraten wurde, oder die Nacht, in der er verraten wurde und in der er festgenommen wurde, da sehen wir Jesus, dass er sich zurückzog und betete. War ein Muster in seinem Leben. Die Jünger haben das gesehen. Den Jüngern ist es aufgefallen, dass darin ein wahrer Schlüssel lag für den Dienst Jesu und für die Art und Weise, wie er sein Leben gelebt hat. Deswegen lesen wir in Lukas 11, es geschah, als er an einem Ort war und betete wieder, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten. Das ist das Einzige, was wir lesen in Evangelien, warum die Jünger Jesus gebeten haben. Jesus, lehre uns beten. Sie haben nicht gesagt: Herr, lehre uns heilen. Herr, lehre uns Dämonen austreiben. Herr, lehre uns aus dem Wasser zu gehen. Wasserski zu fahren, vielleicht ohne Ski. Herr, lehre uns zu lehren. Das Einzige, worum sie gebeten haben, war: Herr, lehre uns beten. Was sie gesehen haben in dieser Gemeinschaft mit dem Vater, da hat Jesus seine ganze Kraft gezogen, und das war die Quelle dieser Lebensqualität, wie er sein Leben gelebt hat. Herr, lehre uns beten. Sie haben gesehen, das war das Geheimnis für seine innere Stärke und für seine Ruhe. Und wenn Jesus es gebraucht hat, hey, wie viel mehr brauchen es wir? Frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand Jesus auf. Ein Ausleger hat gesagt, es muss wohl so um 4 Uhr morgens gewesen sein. Oh Mann. Und das nach so einem langen Tag. Ich meine, wenn Jesus verdient hätte, einmal auszuschlafen, wäre es ganz sicher nach dem Tag gewesen, wo er bis in die Nacht gedehnt hat. Aber Jesus wusste, wenn der Tag anbricht, dann stehen die Leute wieder vor der Tür. Und Jesus wusste, ich brauche diese Gemeinschaft mit dem Vater. Ich brauche die Stärkung vom Vater, um den Menschen dienen zu können und um den Menschen begegnen zu können. Spurgeon, dieser große britische Prediger, hat gesagt: Schau nicht in das Gesicht eines Menschen, bevor du nicht das Angesicht Gottes gesehen hast. Ich weiß, mir geht so. Ich brauche diese Zeit mit Gott morgens, bevor ich in den Tag gehe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin morgens ein Stinker. Ich stehe auf morgens und bah, stink aus dem Mund. Und so gehe ich ins Bad und ich putze mir die Zähne. Und ich wasche mich. Nehme Deo. Ich bin ein Stinker morgens. Und ich brauche Hilfe von außen. Bisschen Deo, bisschen Wasser, Zahnpasta. Und genauso ist es geistlich. Ich bin aus mir selbst auf mich allein gestellt. Natürlich bin ich auch ein Stinker geistlich gesehen. Ich weiß, wenn ich diese Zeit mit Jesus nicht verbringe morgens, dann bin ich ungeduldig und gereizt und frustriert und genervt. Zumindest leichter als sonst. Ich bin genervt mit den Menschen, denen ich begegne, oder von mir selbst oder von den Herausforderungen, die der Tag bringt. Von Natur aus, von mir selbst, bin ich kein sehr liebenswerter Mensch. Und ich brauche diese Gemeinschaft mit Gott, die mich verändert. Ich brauche sein Herz. Ich brauche seine Liebe für die Menschen. Ich brauche seine Kraft zum Leben. Ich brauche diesen Geruch Christi, wie es im Korintherbrief heißt, wir haben es von nicht allzu langer Zeit angesehen, diesen Wohlgeruch Christi an mir. Ich brauche morgens diese Dusche im Wasserbad des Wortes, wie es im Epheserbrief Kapitel 5 heißt. Ich brauche dieses Deo der Gemeinschaft mit Gott. Und ich kann nur sagen, in meinem Leben macht das einen wirklichen Unterschied, ob ich einen Tag mit Jesus begonnen habe, in Gemeinschaft mit ihm, oder ob ich den ohne ihn begonnen habe und einfach losgelaufen bin. Ich weiß, ich brauche eine tägliche, stille Zeit, wie wir das nennen. Stille Zeit mit Gott am Anfang meines Tages. Und das ist nichts Gesetzliches. Steht nirgendwo in der Bibel, dass wir das haben müssen. Dass wir es tun müssen. Gott liebt mich und dich nicht weniger, wenn wir verpennen und wenn wir keine Zeit mit ihm verbringen morgens. Ich glaube, Gottes Herz ist nicht weniger, mich zu segnen. Er liebt uns und er segnet uns nicht wegen dem, was wir tun, sondern wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Das ist nichts Gesetzliches, aber ich merke in meinem Leben, ich brauche das. Und ich merke, ich bin schwächer, geistlich gesehen, wenn ich diese Zeiten mit Gott vernachlässige. Ich bin weniger genießbar. Ich bin leichter gestresst. Ich verbreite mehr von meinem Geruch und weniger von Jesus seinem Geruch während dem Tag. Und ich wünsche mir das eigentlich, Zeit mit Gott zu verbringen. Dafür hat Jesus uns gerettet. Nicht für irgendeine äußerliche religiöse Sache, sondern Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit wir intime, persönliche Gemeinschaft haben können mit ihm. Und es ist eigentlich ganz normal, dass man Zeit verbringen will mit seinem Geliebten. Ich muss einem Liebespaar nicht sagen, hier solltet ihr mal Zeit alleine verbringen. Nein, das passiert ganz automatisch. Die werden ganz natürlich plötzlich verschwunden sein und die Zweisamkeit suchen. In einer Liebesbeziehung, in einer Ehe ist es eine tolle Sache, wenn man gemeinsam arbeitet, wenn man gemeinsam dem Herrn dient, wenn man gemeinsam Zeit mit anderen verbringt, was unternimmt. Aber es ist auch immer der Wunsch da, diese persönliche, intime Zeit zu zweit, diese intime Gemeinschaft zu verbringen. Dasselbe ist eigentlich in der Beziehung mit Gott. Es ist eine wunderbare Sache, mit ihm gemeinsam durch den Tag zu gehen, mit ihm gemeinsam anderen zu dienen, mit ihm gemeinsam zu arbeiten. Es ist eine wunderbare Sache, hier im Gottesdienst zusammenzukommen und Gemeinschaft zu haben mit Gott, gemeinsam mit anderen Geschwistern. Aber unser Herz sehnt sich ja auch nach dieser persönlichen, nach dieser intimen Zeit. Alleine, zu zweit mit Gott. Und wir brauchen diese tägliche, stille Zeit. Muss nicht unbedingt am Morgen sein. Hudson Taylor hat gesagt, wann immer deine beste Zeit ist, im Tag, verbring die mit dem Herrn. Aber ich weiß für mich, ich brauche es morgens. Das macht einen Unterschied für mich im Tag. Und es ist euch sicher schon aufgefallen, dass wir diese Zeit nie finden werden. Wir sind alle zu beschäftigt. Und euch ist sicher schon aufgefallen, dass der Feind alles versucht, um uns davon abzuhalten. Versucht uns abgelenkt und beschäftigt zu halten. Und ihr kennt es sicher, wenn ihr euch hinsetzt, um Bibel zu lesen, um Zeit im Gebet zu verbringen, plötzlich kommen alle möglichen Gedanken. Fällt plötzlich ein, oh, was ich vergessen habe, was ich heute noch tun soll. Den sollte ich noch anrufen. Dann plötzlich klingelt das Telefon und alle möglichen Ablenkungen. Vielleicht geht es euch auch so. Mir fällt sehr schwer, wirklich ruhig zu werden und diesen Fokus zu bekommen im Gebet, in der Gemeinschaft mit Gott. Wir werden diese Zeit nie finden. Wir müssen die Zeit machen. So wie Jesus es getan hat. Wir müssen es zu einem Lebensstil machen, zu einer Gewohnheit. Das muss natürlich werden für uns. So wie wir jeden Morgen aufstehen und uns erstmal die Zähne putzen. Hoffentlich zumindest. Ich hoffe, ihr macht das auch so. Aber so wie wir jeden Morgen unsere Zähne putzen. So wie wir jeden Sonntag zusammenkommen zum Gottesdienst. Das ist einfach keine Frage. Das ist einfach das, was wir tun. Das ist normal. So muss es auch mit unserer täglichen Gemeinschaft mit Gott sein. Seht ihr, ein diszipliniertes Leben ist eigentlich ein vereinfachtes Leben. Ich mag das, John Corson hat in seinem Kommentar so eine Geschichte erzählt, also eine wahre Geschichte, und zwar von einem Handballspieler, der mit seiner Mannschaft die Meisterschaft gewonnen hat. Und das ist an und für sich nichts Besonderes, wenn Handballspieler eine Meisterschaft gewinnen, aber dieser Mann, der war ein Vietnam-Veteran und er hatte nur eine Hand. Und das war was Besonderes. Und er wurde interviewt und er wurde gefragt, wie er das gemacht hat, dass er gewonnen hat. Und er hat gesagt, das ist ganz einfach. Entscheidungen. Er hat gesagt, jedes Mal, wenn mein Gegner einen Ball annehmen will, muss er sich überlegen, nehme ich ihn mit der rechten Hand, nehme ich ihn mit der linken Hand. Und er hat gesagt, wenn der Ball zu mir kommt, ist das keine Frage, welche Hand ich benutzen werde. Keine Diskussion. Und er hat das als Vorteil gesehen. So ist es auch in unserem Leben. Es vereinfacht unser Leben, wenn wir Prioritäten haben, die einfach keine Frage sind. Es ist keine Frage, verbringe ich Zeit mit Gott morgens? Es muss zur Gewohnheit sein. Ist keine Frage, verbringe ich den Sonntagmorgen in Gemeinschaft mit Geschwistern? Ist unser Lebensstil. Ist keine Frage, putze ich mir die Zähne morgens? Es vereinfacht unser Leben, ein diszipliniertes Leben. Manche Dinge in unserem Leben sollten schlicht und einfach keine Diskussion sein. Und stille Zeit sollte eines von dem sein. Wir müssen stille Zeit mit Gott zu einer Priorität machen. Und das heißt oft Opfer bringen. Ist immer so, wenn wir Prioritäten setzen, heißt das Opfer bringen. Wie gesagt, wir sind alle so beschäftigt, wenn wir Priorität auf eine Sache legen wollen, müssen wir andere zurückstehen lassen. Das war im Leben Jesu so. Eine Sache, wo er Opfer gebracht hat, war sein Schlaf. Auch die Möglichkeit zu dienen. Seht hier im Vers 36, Simon und die anderen, die mit ihm waren, eilten ihm nach. Und sie fanden ihn und sie sagten, alle suchen dich. Jesus, da gibt es eine Gelegenheit zum Dienst. Jesus hatte gesagt, nee, es ist für mich wichtiger, diese persönliche Zeit mit dem Vater zu verbringen, als diesen Menschen zu dienen, jetzt gerade. Jesus, eine Gelegenheit, berühmt zu werden. Gelegenheit, viele andere gute Dinge zu tun. Jesus hat die für diese Zeit beiseite gestellt und hat den Vater gesucht. Beziehung mit ihm hat Priorität gesetzt. So muss es sein in unserem Leben. Wenn wir sagen, ich habe keine Zeit dazu, dann stimmt das natürlich nicht. Wir haben alle 24 Stunden pro Tag. Die Frage ist nur, was machen wir damit? Und wenn wir ehrlich sind, wir haben Zeit für das, was wir wirklich wollen. Wir haben Zeit für das, was uns wirklich wichtig ist. Da machen wir Zeit. Und für mich ist das überführend, das Vorbild von Jesus hier. Wenn ich ehrlich bin, um 4 Uhr morgens habe ich wirklich stille Zeit. Ich glaube, ich bin noch nie in meinem Leben um 4 aufgestanden, um Zeit mit Gott zu verbringen. Ich bin schon aufgestanden, so früh um Skifahren zu gehen oder solche Dinge. Oh Mann, das zeigt, wo die Prioritäten sind. Ne? Ich bin eher der ultimative Nachtmensch. Ich gehe oft schlafen um 4. Gott sei Dank muss ich normalerweise nicht allzu früh aufstehen. Aber der Punkt ist, Wir müssen Zeit einplanen. Wir finden diese Zeit nicht automatisch. Wir müssen Zeit einplanen, mit Gott zu verbringen. So wie wir ein Rendezvous planen müssen. Ihr Ehepaare kennt das sicher. Spätestens wenn ihr Kinder habt, um Zeit gemeinsam zu verbringen, muss man die einplanen. Die findet man auch nicht so einfach. Und wenn wir Zeit mit Gott einplanen, dann heißt das, dass wir andere Dinge opfern müssen. Vielleicht ist es das Fernsehen spät nachts am Tag vorher. Vielleicht ist es ein Hobby, was wir einschränken müssen. Prioritäten setzen heißt immer Opfer bringen. Das ist das Erste, was Jesus getan hat. Er hat Priorität gesetzt, hat es zur Priorität gemacht, Gemeinschaft mit dem Vater zu verbringen. Das war ihm noch wichtiger vor seinem Dienst für den Vater. Das ist auch Gott wichtiger, glaube ich. Ich lese gerade wieder das Buch von Pastor Chuck über Gnade. Und da schreibt er, es ist viel einfacher, Gott zu gefallen als Menschen. Es ist viel einfacher, Gott zu gefallen als Menschen. Um Gott zu gefallen, müssen wir nur an ihm glauben und ihm vertrauen. Wir haben dieses Leben aus Gnade, wir vertrauen ihm und das gefällt dem Vater. Vater freut sich, wenn wir einfach im Vertrauen zu ihm kommen. Schreibt hier weiter, Glaube gefällt dem Herrn und Glaube produziert Beziehung. Die Beziehung produziert die Frucht. Jesus sagt in Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir denken oft so umgekehrt. Wir denken so oft, erst kommt das Tun und dann, wenn ich genug getan habe, dann darf ich Beziehung haben. Dann kommt die Beziehung. Muss man die Gemeinschaft mit Gott irgendwie verdienen. Nee, unser Leben, unsere Taten kommen aus der Beziehung mit Jesus Christus heraus. Dazu sind wir erst fähig, Frucht zu bringen. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Unser erster Ruf ist unsere Liebesbeziehung mit Jesus. Unser Dienst, das, was wir für ihn tun, das ist ein Überfließen aus unserer Beziehung mit ihm. Ich meine, da kriegen wir alles, was wir brauchen. Seine Kraft, seine Geduld, seine Liebe, um den Mitmenschen zu dienen, in der Familie, auf der Arbeit, Geschwistern in der Gemeinde. Und diese Zeit mit ihm und diese Zeit in seinem Wort, die hilft mir auch, Entscheidungen zu treffen. Warum? Weil ich ihn besser kennenlerne, wenn ich Zeit mit ihm verbringe und sein Herz kennenlerne. Und dann kann ich fragen, wenn ich durch den Tag gehe und irgendeine Entscheidung anstehe, kann ich fragen, was würde Jesus tun? Und ich kenne seinen Willen aus seinem Wort und ich kenne sein Herz aus der Gemeinschaft mit ihm. Menschen machen es oft so kompliziert, den Willen Gottes. Oh, Wille Gottes ist einfach. Jesus sagt, folge mir nach. Im Hebräerbrief heißt es, dass Gott am Ende dieser Tage zu uns gesprochen hat in seinem Sohn, der sein Abbild ist. So lernen wir Jesu Willen kennen, wenn wir sein Wort studieren und ihn studieren. Also wenn wir effektiv sein wollen für Jesus, dann müssen wir zuerst Liebhaber von Jesus sein. Das ist die Priorität. Er ist unser Bräutigam, wir sind seine Braut. Das ist unser Ruf. Die erste Priorität, wenn wir Zeit mit Gott verbringen wollen, ist, wir müssen Zeit machen. Und das zweite ist, wir müssen täglich hier wie Jesus eine stille Zeit finden und einen stillen Ort suchen. Was immer das bedeutet. Für Jesus war diese stille Zeit um 4 Uhr morgens. War offensichtlich die einzige Zeit, wo er Ruhe finden konnte an diesem Tag. Und wir lesen hier, er ging fort hinaus aus der Stadt an einem einsamen Ort. Ich stelle mir vor, er wird wahrscheinlich nach oben gegangen sein, da auf dem Berg. Hat eine wunderbare Sicht dort über den See Genezareth. Wunderschöne Stelle. Hat dort Zeit verbracht mit dem Vater. Wir müssen diesen stillen Ort und diese stille Zeit finden. Mir fällt es unheimlich schwer zu beten an meinem Schreibtisch. Da gibt es viel zu viele Dinge, die mich ablenken. Sache, die ich gefunden habe, die mir hilft, ist Spazierengehen mit Jesus. Rausgehen, hier im Stadtpark auf dem Berg. Bin froh, dass es wieder wärmer wird jetzt. Wenn ich die Bibel mitnehme, mich draußen hinzusetzen. Spazierengehen mit Jesus und mit ihm reden. Es hilft mir einerseits, dass ich weniger abgelenkt bin, andererseits, dass ich nicht einschlafen kann. Hier am Schreibtisch. Was mir auch hilft, ist, wenn ich abgelenkt bin, laut zu beten. Zumindest für uns Männer funktioniert das, denke ich. Wir sind so Single-Tasking. Wenn ich laut bete, dann kann ich mich nicht auf was anderes konzentrieren. Und das hilft mir, mich zu konzentrieren. Falls bei den Frauen ist vielleicht anders. Die können fernsehen und telefonieren und bügeln und alles gleichzeitig. Wenn ich in einem Gespräch bin beim Autofahren, versäume ich die Ausfahrt. Aber es ist was mir hilft. Anderen Menschen hilft es aufzuschreiben. Die schreiben wirklich ihre Gebete auf. Ich denke, jeder muss so die Dinge finden, die ihm helfen, wirklich bei der Sache zu bleiben und konzentriert zu bleiben. Aber das Wichtigste ist, dass wir diese stille Zeit finden und diesen stillen Ort finden. Was immer das für dich heißt. Ob das 4 Uhr morgens ist oder 10 Uhr abends ist. Ob das irgendwo im Keller in deinem Haus ist oder im Auto oder auf irgendeinem Berg draußen. Aber plan das ein. Plan dir eine Zeit, wo du in der Bibel liest, in Gottes Wort. Und ich möchte euch ermutigen, das systematisch zu tun. Ich habe hier meinen Bibelleseplan. Das hilft mir, diszipliniert zu bleiben. Ich bin von Natur aus nicht unbedingt der disziplinierteste Mensch. Mir helfen solche Dinge. Wenn ich für jeden Tag wirklich die Stelle habe, komme ich in einem Jahr durch die ganze Bibel. Es ist gut, wenn wir systematisch durchs Wort lesen. Wir wollen ganzen Willen Gottes kennenlernen. Zeit, wo du im Wort liest, Zeit, wo du mit Jesus über das redest, was du gelesen hast. Eine Zeit, wo du Jesus im Gebet den Tag hinlegst. Die Menschen, die dir begegnen werden, die Gelegenheiten, die du haben wirst, die Herausforderungen vielleicht, von denen du schon weißt, dass sie auf dich zukommen. Vielleicht eine Lobpreiszeit haben. Wenn du Gitarre spielst, schnapp dir die Gitarre, sing ein Lied zum Herrn. Wenn du eine Kassette hast, leg die Kassette ein, sing mit. Oder sing a cappella. Wir können ruhig vielseitig sein oder abwechslungsreich in unserer Zeit mit dem Herrn. Es gibt verschiedene Formen von Gebet. Anbetung, Lobpreis, Danksagung. Ich kann meine persönlichen Anliegen bringen, aber auch Fürbitte für andere. Beten in neuen Sprachen sehen wir in der Bibel. Sogar solche abgefahrenen Dinge wie Stöhnen im Geist. Wir sagen, oh, Herr, ich finde die Worte gar nicht, aber Herr, du spürst mein Herz. Oh. Hören auf seine Führung, was er mir aufs Herz legt. Ich habe so, kann das auch ermutigen, ich habe so ein stille Zeitheft. Ist nicht besonders nobel oder irgendwie, aber ich habe ein Heft, wo ich Dinge reinschreibe, wenn ich denke, dass Gott mir was aufs Herz legt. Oder wenn mich eine Bibelstelle ganz besonders anspricht. Gebete, die der Herr erhört. Ich möchte euch ermutigen, sowas zu führen. Oft vergisst man, für was man gebetet hat. Es ist wunderbar, wenn man gerade in der Zeit, wo man vielleicht geistlich durch eine Wüstenzeit geht und irgendwo drinnen hängt, mal zurückgehen kann und sehen kann, ja, hey, guck mal, was Jesus in meinem Leben getan hat. Wird sozusagen zu einem Bericht meines Lebens mit Jesus. Und ich schreibe nicht unbedingt jeden Tag was rein, aber zeigt auch Erwartung, wenn ich mit offenem Heft da sitze. Erwartung, dass Jesus wirklich mir begegnen will und zu mir sprechen will. Seht hier ein Resultat von der Zeit, die Jesus mit seinem Vater an diesem Morgen verbracht hat, war eine klare Führung für den Tag. Seht hier im Vers 37. Oder lesen wir Vers 36 noch. Und Simon und die mit ihm waren, eilten ihm nach und sie fanden ihn und sagten zu ihm, alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns anderswohin, in die benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Die Jünger kommen zu ihm, das sind diese ganzen Anforderungen, diese ganzen Nöte, diese ganzen Erwartungen von Menschen. Das sind gerade die Dinge, die uns so oft unter Druck setzen, oder? Und ich weiß nicht genau, mit welchem Tonfall die Jünger hier zu Jesus gekommen sind. Vielleicht sind sie so mit Begeisterung gekommen und haben gesagt, haha, Jesus, alle suchen dich. Endlich nehmen dich die Leute wahr. Es ist eine goldene Gelegenheit, dein Reich zu bauen und berühmt zu werden. Oder vielleicht war es ein bisschen vorwurfsvoll. Jesus, die Leute brauchen dich. Wo bleibst du? Wir sehen hier, sie eilten ihm nach. Sie haben ihn da ganz dringend gesucht. Alle suchen dich, Jesus. Und Jesus sagt, lass uns anderswohin in die benachbarten Marktflecken gehen. Jesus, alle suchen dich hier in Kapernaum. Lass uns woanders hingehen, in die Kaffs. Diese Marktflecken bezeichnen eigentlich Orte, die nicht mal eine Stadtmauer haben. Also geh raus in die kleinen Kaffs. Jesus, hier ist Erweckung in Kapernaum. Alle suchen dich. Lass uns woanders hingehen, raus in den Käfern zu dienen. Seht ihr, Jesus hatte Klarheit vom Vater, was dran ist. Ich glaube, auch das war ein Resultat seiner Zeit, die er mit ihm verbracht hat. Und das war nicht unbedingt was logisch wäre für uns. Wir würden sagen, hey Kapernaum, alle Leute suchen dich, Jesus, deine Gelegenheit. Jesus sagt, nee, ich habe was anderes gehört von meinem Vater. Oft kommt unser Stress daher, dass wir nicht so ausgerichtet sind. Dass wir nicht diese Klarheit haben. dass wir getrieben sind von Nöten oder von Erwartungen, die andere Menschen an uns haben, von Dingen, die sich uns aufdrängen. Und es gibt immer mehr von diesen Dingen, als wir fähig sind zu begegnen. Es gibt immer mehr zu tun, als wir schaffen können. Und das ist, was uns Stress verursacht. Jesus hatte die Freiheit, Nein zu sagen. Nein, Jünger, das ist jetzt nicht dran. Und der Vater will, dass wir in die Käfer rausgehen heute. Heute ist es dran. Und er ging und predigte in ihren Synagogen und in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Ich habe es oft schon erlebt, dass Gott mir konkrete Dinge aufs Herz gelegt hat oder mich konkret angesprochen hat durch sein Wort in dieser stillen Zeit. Passiert nicht jeden Tag. Ich schreibe nicht jeden Tag was in mein Heft rein. Aber ich habe es immer mit dabei. Wir wollen mit Erwartung in diese Zeit mit Gott gehen. Also lass uns das zu unserer Gewohnheit machen. Oder neu zu unserer Gewohnheit machen. Zeit mit Gott. Gottes Wort ist unsere geistliche Nahrung. Geist Gottes ist das lebendige Wasser. Gemeinschaft mit ihm ist unser Leben. Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich Christus. Stille Zeit ist unser geistliches Frühstück. Wirklich, jeden Tag einen kleinen Abschnitt in der Bibel zu lesen, fortlaufend. Und jeden Tag allein Gespräch mit Gott verbringen. Und es gibt Tage, wo ich total begeistert bin und wo Gottes Wort mich anspricht und wo er Dinge zu meinem Herzen spricht und boah, ich würde am liebsten explodieren. Und dann gibt es Tage, wo es ein bisschen trocken ist. Aber das ist okay. Das ist okay. Hey, es gibt Tage, wo da habe ich Torte zum Frühstück. Und es gibt Tage, da habe ich trockene Cornflakes ohne Milch. Die Junggesellen werden das verstehen. Es gibt Tage, wo nichts anderes mehr daheim ist. Aber wisst ihr was? Auch die Cornflakes ernähren dich. Auch wenn es ein bisschen eine trockene Angelegenheit ist. Und so ist es mit dem Herrn. Lass uns dranbleiben am Herrn. Wir werden gute Früchte ernten in unserem Leben, wenn wir das tun. Wir werden geprägt sein von Jesus, von seinem Frieden, von seiner Freude, trotz widriger Umstände, von seiner Liebe, von der Frucht des Geistes. Und ein wichtiger Schlüssel für unser geistliches Leben ist Konstanz, Disziplin. Manche gehen an Gottes Wort dran wie an einen Kühlschrank. So, Snack. Snacktime, irgendwo, wenn sie sich gerade danach fühlen, schnell mal ein bisschen in der Bibel lesen. Gehen an Jesus ran wie an, weiß nicht, Ronald McDonald oder so, Fast Food. Manche Christen gehen ans Wort Gottes ran wie an einen Verbandskasten. Und an Jesus wie an Sanitäter. Laufen nur zu ihm, wenn sie gerade verwundet sind, wenn es ihnen wirklich schlecht geht. Aber wenn wir nicht richtig essen, dann werden wir schwach sein. Werden wir krank werden. So ist es auch geistlich. Wir brauchen eine gesunde Diät. Wir brauchen geistliche Nahrung. Wir brauchen Gemeinschaft mit dem Brot des Lebens jeden Tag. So wie wir gutes Essen brauchen. Sonst werden wir geistlich schwach werden und geistlich krank werden. Da ist wichtig, diese Disziplin, diese Konstanz drin. Jeden Tag. So wie wir jeden Tag essen, wie wir hoffentlich jeden Tag duschen, wie wir jeden Tag Zähne putzen. Ist die einfache Lektion heute. Tägliche Gemeinschaft mit Gott in seinem Wort und im Gebet. Lies jeden Tag die Bibel und bete jeden Tag. Tu das und es wird gute Frucht bringen in deinem Leben. Amen. Wollen wir das tun? Okay. Und lasst uns aufstehen und lasst uns das dem Herrn hinlegen. Lasst uns aufstehen, lasst uns das dem Herrn hinlegen. Lasst uns das gemeinsam vornehmen. Wir wollen keine großen Bünde schließen oder so mit dem Herrn, weil wir wissen, wenn wir Bünde nicht einhalten, dann kann er ziemlich stinkig reagieren aus dem Alten Testament. Aber lasst uns das vornehmen. Vater, wir stehen heute Morgen vor dir. Und wir sehen im Leben Jesu, wie wichtig es ist, Zeit mit dir zu verbringen, jeden Tag. Und Gott, wir wollen uns das heute hier als Gemeinde, als Geschwister, wir wollen uns das heute gemeinsam vornehmen. Wirklich jeden Tag vielleicht halbe Stunde früher aufzustehen und jeden Tag Zeit in deinem Wort und im Gebet mit dir verbringen. Und Gott, wir beten um deinen Beistand. Wir beten, dass du uns das Wollen und das Vollbringen schenkst. Und Herr, wir freuen uns auf die wunderbaren Dinge, die du tun wirst in unserem Leben. Jesus, aus dir leben wir. Es ist eine Gemeinschaft mit dir. Und das ist wunderbar. Danke für deine Gnade, danke für deine Liebe. Danke, dass du für uns da bist. In Jesu Namen. Amen.